Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Heute bin ich auch wieder nicht alleine und zwar freue ich mich sehr, sagen zu dürfen, dass ich niemand anderen hier habe als Conny Röhm. Für die wenigen Leute, die Conny noch nicht kennen, stelle ich sie mal kurz vor, aber ich kann es mir eigentlich schon fast gar nicht vorstellen, dass man sie nicht kennt. Conny ist studierte Pferdewissenschaftlerin, Leiterin des TWI, des Tierwissenschaftlichen Instituts. Sie ist Dozentin an diversen anderen Instituten. Unter anderem kenne ich Conny auch durch die Trainerausbildung, die ich bei Tine Lauschek absolviert habe. Da hat sie uns auch was zum Thema Fütterung erzählt. Sie ist Pferdeernährungsexpertin, Futterberaterin, Expertin auch für Trainingslehre, hat auch zu diesen Themen diverse Fachbücher bereits geschrieben und wenn ich richtig informiert bin, hat Conny selber auch einen spannenden Fuhrpark an Equiden, wie sie selber mal so schön sagt, nämlich ein Warmblut, ein Muli und zwei Shetties. Also ist da auch sehr breit aufgestellt, würde ich mal sagen. Und ja, hallo Conny, schön, dass du da bist. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Schön, dass ich da sein darf erstmal. Ich freue mich sehr. Nein, du hast tatsächlich gar nichts vergessen. Es ist alles dabei, außer dass mein Warmblut kein Warmblut ist, aber das ist minimal. Immerhin ist es braun, aber es ist ein Friesenmix tatsächlich.
Ach so.
Meine Grand Dame, meine Senioren in unserem Fuhrpark, das stimmt wohl, ja.
Ein Friesenmix mit was denn gemixt?
Wir wissen das nicht so genau. Tatsächlich ist das ein Pferd unbekannter Herkunft und mit sehr viel Geschichte. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die gekauft habe vor knapp 25 Jahren, die ist schon sehr alt jetzt, war ich sehr jung und sehr naiv und habe dann auch nicht weiter gefragt, was es ist. Also es war ein Kauf der Liebe und ein Kauf des Mitleids im Endeffekt. Ich fand das ganz schlimm, wo das Pferd herkam und habe es also aus dem Bauch, aus dem Affekt gekauft. Also genauso, wie man es nicht machen sollte. Aber ich habe es auch nicht bereut.
Ich wollte gerade sagen, sie ist ja immer noch bei dir. Das spricht ja für euch.
Sie ist ein großartiges Pferd und ich wäre auch nicht da, wo ich heute wäre, wenn sie nicht da gewesen wäre, weil sie hat mir innerhalb von nicht ganz 48 Stunden gezeigt, dass ich sowas von keine Ahnung habe. Und sie war sicherlich der Startpunkt meiner Reise. Aber wie man so ist in dem Alter, Anfang 20, so ich glaube 19 war ich ungefähr, muss man dann sagen, also man hält sich natürlich auch für Held im Feld und weiß alles, ne, und hat die Weisheit ja bekanntlich mit Löffeln gefressen in dem Alter. Ich glaube, das geht den meisten so. Und dann hat dieses Pferd mich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das bin ich ihr heute sehr dankbar. Und wir haben sie ist ein fantastisches Pferd, ist sie bis heute. Kann man nicht anders sagen. Allzeit bereit.
Das ist schön, das freut mich sehr zu hören. Ja, das mit dieser Unwissenheit der Jugend. Ich habe mein Pferd ja mit 14 gekauft, also noch jünger als du es warst. Kann ich sehr verstehen, dieses, man denkt, man weiß alles. Und dann kommt das Pferd und sagt, so Schätzelein,
Genau.
zeig dir das jetzt mal.
Genau. Genau. Jetzt zeige ich dir alles, was nicht geht.
Genau. Aber wir wollen ja heute gar nicht so viel über Pferde und was sie uns lehren sprechen, sondern um das Thema, was tun wir denn in die Pferde rein, nämlich im Bereich der Pferdefütterung. Da würde ich dann auch direkt mal starten. Wenn man sich so diverse Werbungen, die auf Social Media kursieren, anschaut, ist ja die Pferdefütterung entweder ein Buch mit 7 Siegeln und man muss gefühlt Raketenwissenschaft studiert haben oder, auch mein Favorite, man braucht nur Zusatz XY und alles andere ist dann kacke egal, weil wenn du das fütterst, dann ist dein Pferd topgesund und die Muskeln sprießen von alleine. So, du hast dich damit ja etwas mehr auseinandergesetzt und deswegen würde ich dich gerne fragen, worauf kommt es denn wirklich an bei der Pferdefütterung und ist es wirklich so schwer oder so leicht?
An sich ist Pferdeernährung gar nicht so kompliziert. Man muss halt einfach schauen, dass das Pferd alles hat, was es braucht. Und das ist tatsächlich gar nicht so komplex. Und wenn man sich an der Natur des Pferdes orientiert, was das Tier eigentlich ist, dann merkt man auch, dass die Fütterung auch nur ein Teil davon ist. Das heißt, man kann Fütterung und Haltung gar nicht voneinander trennen. Und die Fütterung kann total toll sein. Wenn die Haltung Mist ist, ist alles Mist. Also wir müssen es einfach immer im Kontext sehen, wie lebt das Pferd, was frisst das Pferd oder was bekommt es zu fressen, was habe ich auch für Möglichkeiten und Gegebenheiten. Wir haben heute einfach in unserer sehr zerklusterten Pferdewelt ganz unterschiedliche Haltungsformen, ganz unterschiedliche Ideen auch, wie ein Pferd zu füttern ist. Wir haben ganz unterschiedliche Platzangebote. Wie viel Wiese habe ich? Habe ich überhaupt Wiese? Oder ist das, je nachdem, wo ich bin, ist das eigentlich das der Hauptfaktor? Kann mein Pferd gar nicht auf die große Wiese, die ich da habe, weil das gar nicht leistet? Also das sind alles Fragen, die gehen damit rein, weswegen man da auch sich eigentlich immer daran orientieren muss, was jetzt der Status quo ist. Also was habe ich denn eigentlich hier für Möglichkeiten und oder generell für Gegebenheiten. Und die zweite Frage, was habe ich mir da eigentlich für ein Pferd gekauft? Und wenn ich mich von den beiden Seiten einfach der Pferdefütterung näher, dann ist es schon nur noch halb so schwierig. Und dann kann es natürlich sein, dass ich eine Situation finde, wo ich sage, oh, dieses Pferd kann ich in dieser Haltung gar nicht gesund erhalten. Ja, weil das einfach nicht funktioniert, aufgrund rassespezifischer Besonderheiten vielleicht. Oder ich habe im besten Fall ist es so, dass man eigentlich aus der Haltung und dem Angebot aus der Haltung, egal ob Pension oder Eigenland, schon ganz viel machen kann und dann eigentlich nur noch ein kleines Add-on macht. Aber das Allerwichtigste in dem Bereich ist immer, dass man das sichtbar macht. Das heißt, die Probleme sichtbar machen, indem man guckt, okay, was braucht mein Pferd, auch rein rechnerisch, und was biete ich dem Pferd oder was bekommt das Pferd heute? Also Status quo, wo liegt das eigentlich? Und dann sehe ich schon rein rechnerisch Überschüsse und so weiter. Und der Rest kommt obendrauf. Die Frage, braucht mein Pferd wirklich super Futtermittelsaft XY, das 13-12. Kräuterchen, oder kann ich mir das sparen, weil meine Wiese das schon produziert oder ich so viel Unkraut überall wohnen habe, dass ich eigentlich zusätzlich gar nichts zerfüttern muss, ohne das Pferd zu überkräutern. Und tatsächlich sind die Leute manchmal so ein bisschen schockiert, wenn die mal in meine Futterpläne gucken, was meine Pferde alles nicht bekommen. Das heißt auch, ich bin da ein absoluter Purist. Also tatsächlich mache ich ganz, ganz wenig Dinge, weil ich weiß, mein Pferd braucht sie nicht, sondern das ist eben auch diese Idee, dass wir etwas füttern müssen auf Biegen und Brechen, weil wir sonst schlechte Pferdebesitzer sind. Das ist etwas, was uns natürlich auch das eine oder andere Marketing eintrichtert. Ja, euer Pferd ist nur so gut bemuskelt, wenn ihr XY füttert. Euer Pferd ist nur so rittig, wenn ihr Tralala füttert. Euer Pferd ist nur gesund, wenn ihr ja mindestens zigzillionen, Gazillionen Euro im Jahr noch für Zusatzprodukte ausgibt. Und ein richtiges Zusatzprodukt zur richtigen Zeit, wenn das Pferd das wirklich braucht, ist natürlich Gold wert. Aber in dem Moment, wo wir etwas füttern, was das Pferd eigentlich gar nicht braucht, dann sind wir auch schon mit einem halben Fuß Richtung Vergiftung unterwegs, wenn wir Pech haben. Also weniger ist manchmal mehr. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich genau guckt, was braucht mein Pferd und was ist in meiner aktuellen Ration enthalten? Ja, oder was sind auch die Schwachstellen vielleicht meiner Haltung? Ist das ein gesundes Umfeld, in dem mein Pferd da lebt? Oder eher nicht? Ja, das ist so eine grüne Grasnarbe des Grauens. Und das sind so Sachen, wo ich denke, dass wir uns da auch gezielt zurücklehnen können, tief durchatmen, gerade wenn es auch um Werbung und Werbeversprechen, Werbeaussagen geht, auch auf Social Media, auch Influencer und Creator Marketing, wo wir einfach gesponserten Content sehen. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist gesponserter Content. Immer dann, wenn wir so ein Testimonial sehen, ist es in der Regel so, dass der Influencer dafür natürlich auch eine Stange Geld bekommt. Ja, und das ist ein Markt. Und das ist nicht böse gemeint von denen. Aber die werden dafür bezahlt, dass sie in die Kamera lächeln und sagen, wie toll das Produkt ist.
Ja, wie in vielen anderen Branchen und Werbegeschichten auch, ne? Also ich meine, wird ja auch gerne gemacht, dass Promis für irgendwie, keine Ahnung, den neuesten Energy Drink werben oder sonst was, ne? Das ist ja auch, sag ich mal, alles legitim, aber man muss sich dessen natürlich dann bewusst sein. Aber ich fand das auch so schön, was du gerade gesagt hast mit dem, dass die Leute erschreckt sind, wie wenig, sag ich mal, deine Pferde an Zusätzen bekommen, weil ich habe ja nun auch ein altes Pferd und ich habe genau eine Futtertonne mit seinem Zusatzfutter, weil er jetzt halt einfach durch das Alter, ne, hat er nicht mehr ganz so viel auf den Rippen. Und dann hat er noch seine Tonne, also seinen Eimer mit dem Mineralfutter. That's it. Mehr hat er nicht. Und dann kommt man da manchmal rein, wenn die anderen ihre Kräuterhexenküche auspacken. Und ich denke so, ja, also ich schütt zwei Komponenten in den Eimer und dann bin ich fertig. Das macht es auch manchmal einfacher.
Das stimmt. Und das sieht bei mir ganz ähnlich aus. Also meine Grande Dame, die alte Dame, die braucht tatsächlich auch am meisten von allen mittlerweile. Das liegt halt an ihrem sehr fortgeschrittenen Alter. Und der Rest muss halt mitfressen, so das, was da ist. Und sie bekommen der einzige Unterschied. Ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Mineralfutter. Aktuell noch. Aber das versuche ich auch immer zu vermeiden, aber im Moment geht es halt nicht anders. Das liegt an der Kaufähigkeit. Die alte Dame verschiedene Sachen einfach nur sehr ungern kaut. Und weswegen es dann pulverisiert sein sollte, dann ist es für sie angenehmer. Und der Rest muss kauen, hat ja Zähne.
Dafür sind sie da, ne? Genau. Ja, prima. Und das heißt, da müssen wir wirklich gucken, dass wir da die Grundlagen quasi erfüllen und dann kann man sich auch das ein oder andere Pülverchen auch sparen. Was sind denn vielleicht noch so weit verbreitete Fütterungsgesetze, jetzt in Anführungszeichen, oder halt eher auch Mythen, die du gerne aus den Köpfen der Leute streichen würdest? Hast du da so ein, zwei Sachen, die dich auf die Palme bringen?
Das kommt darauf an, in welchem Jahr wir sind. Das ändert sich ja von Jahr zu Jahr und es wird ja ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben oder ein Käse im Berg abgerollt. Also da gibt es tatsächlich ganz viele Sachen, die dann immer sind. Also grundsätzlich sind, wenn man über diese ganzen Mythen nachdenkt, ist es immer das Extrem, was falsch ist. Das ist immer das Extrem. Und Pferdeleute sind so. Als ich angefangen habe in meinem Job, hat eigentlich niemand wirklich regelmäßig Mineralfutter gegeben. Das waren Einzelne, die das gemacht haben. Und heute ist es total wirr, weil die Leute zum Teil unbewusst zwei Mineralfutter parallel geben. Ja, da muss noch hier so ein Pülverchen und da noch ein Pelletchen und tralala. Das ist natürlich ätzend. Also sie sind eigentlich von dem Mythos, dass Pferde sowas nicht brauchen, in den Mythos gerutscht, dass Pferde sowas unbedingt brauchen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Vielleicht, die Frage ist, in welcher Menge. Das Gleiche haben wir jetzt um Eiweiß gehabt. Wir haben jetzt ein paar eiweißarme Jahre erlebt. Daraufhin ging es den Pferden auch nicht so gut, vor allem den Pferden von denjenigen, die keine Rationsberechnung gemacht haben. Wir haben die ersten eiweißarmen Jahre aufgezeichnet ab 2016 hier bei uns am Institut. Und ich meine, jetzt haben wir 2025. Also, wir reden über 10 Jahre. Und es hat immer, also es hat tatsächlich mehr eiweißarme als eiweißreiche Jahre gegeben, jetzt in den letzten 10 Jahren. Und aus dem, wir füttern gar kein Eiweiß, weil Eiweiß macht Hufrehe, weil es auch so ein Mythos, der sich gern,
Stimmt.
Eiweiß macht Hufrehe, das ist auch wahr, aber da muss ich es schon extrem übertreiben mit dem Eiweiß. Aber wie gesagt, aus diesem Eiweiß, bloß kein Eiweiß, ist jetzt ein, oh, wir brauchen unglaublich viel Eiweiß und jetzt ballern die Pferdebesitzer im Moment noch ihre Pferde mit Eiweiß voll. Die rechnen auch wieder nicht. Das heißt, vor 10 Jahren haben die nicht gerechnet und jetzt rechnen die schon wieder nicht. Und das ist super gefährlich dann auch, weil dann kommen wir in die Situation, dass es Nierenschäden gibt oder dass Hufrehe entsteht oder ähnliches. Und auch das ist wieder befeuert von Influencern, die dann irgendwas postulieren, wovon sie tatsächlich fachlich überhaupt keine Ahnung haben und zum Teil auch mit erfundenen Studien arbeiten oder mit Studien, die das gar nicht aussagen. Und das macht es natürlich immer schwieriger. Das heißt, sie geben dem Ganzen dann auch noch so einen pseudowissenschaftlichen Anstrich. Da ärgere ich mich auch drüber, über so Leute. Ne? Weil das den Pferden schadet. Das schadet ganz massiv den Pferden, die dann so gefüttert werden von den Anhängern. Und ansonsten haben wir natürlich so Evergreens, ob das jetzt so die Entgiftungskur im Fellwechsel ist, ja, wo man die Leber unterstützen muss, was natürlich Nonsens ist, weil auf der Leber einfach keine Haare wachsen und die Leber hat keine Aktien im Fellwechsel. Gar keine. Also zumindest nicht primär und sekundär, tertiär vielleicht, aber ist so auch ein lebender Organismus. Was haben wir denn noch? Ach, da gibt es ganz viel. Dann werden einzelne Futtermittel verteufelt. Dann ist die Silage mal wieder ganz schlimm, weil die ja angeblich dies alles zerstört und so weiter und so fort. Und das sind alles Mythen. Ja, die sind überhaupt nicht haltbar, da gibt es überhaupt keine Belege. Im Gegenteil, da wird auch wieder so pseudowissenschaftlicher Anstrich verpasst, um die Leute noch weiter zu verunsichern, anstatt bei den Fakten zu bleiben. Aber das verkauft sich halt auch schlecht, weil man da schlecht mit Angst erzeugen kann. Die meisten Mythen basieren im Endeffekt darauf, dass irgendwer ein Verkaufsinteresse hat, dass irgendjemand was verkaufen will. Ja, und das ist natürlich toll, wenn man dem Ganzen dann einfach auch so einen Anstrich geben kann, dass man, ja, dass man den Anschein erweckt, das ist gefährlich und man selber ist der Heilbringende und hat zufällig ein Produkt. Natürlich toll.
Ganz zufällig.
Ganz zufällig. Ich lache ja immer mit meinen Schülern drüber, wenn ich mal keine Lust mehr habe auf mein Lehrwesen und auf meine Tätigkeit, dann mache ich sowas auch. Also das wird dann, man wird das erkennen. Aber das wird nicht passieren, nicht so schnell.
Ich habe mich auch gerade gefragt, wann kommt denn das TBI-Mineralfutter endlich auf den Markt? Der TBI-Muskelzuwachs-Saft.
Ja. Das ist tatsächlich, das gibt es tatsächlich schon, all solche Dinge, aber nur in der Theorie. Das heißt, meine Schüler lernen bei uns auch in speziellen Projekten auch solche Produkte zu designen. Mal. Das machen wir zusammen mit der Futtermittelindustrie, weil die Industrie einfach, oder wir helfen auch der Industrie damit, aus ihrem Fachkräftemangel zu kommen. Ja, aber tatsächlich, wir produzieren da nichts. Also, da habe ich dann, ne? Aber wir befassen uns schon damit auch mit der Frage, was braucht das Pferd eigentlich in unserer heutigen Welt? Das ist, tatsächlich geht das ganz häufig an dem vorbei, was angeboten wird. Nicht stark vorbei, aber so ein bisschen vorbei. Und wir versuchen auch mit den Herstellern auch tatsächlich bestehende Produkte mal besser zu machen, weil ein gutes Produkt zur richtigen Zeit hilft einfach auch Pferdewohl zu erhalten. Also wir haben da eine ganz heilige Mission, einfach auch Pferdewohl herzustellen. Und das kann man durchaus mit einer guten Fütterung.
Ja. Ja klar, wenn das Pferd in dem Moment gerade XY braucht und man gibt
Genau.
XY, ist es ja auch genau sinnvoll.
Genau.
Jetzt haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, beziehungsweise du hast schon öfter gesagt, die Leute rechnen nicht. Das heißt, Zahlen und Analysen sind natürlich auch sehr wichtig. Vielleicht so ein bisschen für die, die sich jetzt noch gar nicht mit dem Thema befasst haben, warum ist das so wichtig? Wie gehe ich zum Beispiel dann auch vor, wenn ich jetzt wirklich mal so eine Ration für mein Pferd ausrechnen möchte? Also wir fangen ja immer bei der Heuanalyse an. Und kannst du vielleicht dann auch einmal erklären, halt, wieso das so wichtig ist und vielleicht, wo auch die größten Fehler dann auch schon bei der Interpretation dann anfangen? Als mehr als eine Frage, aber.
Das ist nicht schlimm. Wirklich, ich gebe auch mehr als eine Antwort. Ne?
Sehr
Also,
gut.
grundsätzlich sollte ein Pferdebesitzer sich mit Rationsberechnung befasst haben. Gerade wenn das Pferd eigentlich gesund ist, kann man das auch normalerweise selber. Man braucht einen Futterberater dann, wenn das Pferd nicht gesund ist. Dafür sind die da, dafür sind die speziell ausgebildet. Aber so eine Grundration sollten wir für unsere Pferde rechnen können, genauso wie für uns selber auch. Im Pferdebereich beziehungsweise im Menschenbereich ist es ja so, dass man anfängt, sich mit Ernährung zu befassen, entweder wenn man selber Gewicht verlieren möchte oder wenn man Sport treibt. Und zwar über einen Wellness-Faktor hinaus. Das heißt, wenn ich anfangen möchte, Muskulatur aufzubauen, Bodybuilding, High Rocks oder was auch immer man so macht heutzutage. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Oder ich will einen Marathon laufen oder ich will einen großen Berg besteigen. Was auch immer. Wir fangen an, uns mit Ernährung zu befassen. Und beim Pferd sollten wir das auch. In dem Moment, wo wir also von dem Pferd Leistung möchten, müssen wir uns mit der Ernährung des Pferdes befassen. Und beides, sowohl Humanernährung als auch Pferdeernährung, funktionieren genau gleich mit anderen Zahlen, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Und das beginnt eben auch mit der Frage, ah, was braucht mein Pferd? Ja, da gibt es ja auch genügend Richtzahlen, auf die kann man sich auch relativ verlassen. Und was ist in meinem Futtermittel drin? Was ist eigentlich da drin? Und da kommt eben die Heuanalyse zum Tragen. Natürlich muss man lernen, die zu interpretieren. Das ist am Anfang ein bisschen dröhsch, also langweilig, ne? Dröhsch, sagt man im Rheinland, langweilig. Aber tatsächlich, wenn man das einmal gelernt hat, dann ist es nicht so schwer. Und deswegen versuche ich die Pferdebesitzer immer zu motivieren, diese Rationsberechnungskurse zu machen. Dass sie das einmal lernen, das ist ja ein Wissen, das geht denen nie wieder verloren. Das ist immer da. Und das ist wirklich nicht schwierig. Also gerade wenn das Pferd gesund ist, ist eine Fütterung, ich sag mal, bis Ende des Breitensports einfach. Wenn man dann in den richtigen Leistungssport einsteigt, dann sollte man sich wieder einen Profi dazuziehen. Einer, der auch wirklich, wirklich weiß, was er tut, weil ansonsten kann das Pferd nicht leisten und wird auch unter einer schlechten Fütterung wirklich körperliche Schäden davon tragen. Aber bis dahin sollte das jeder machen. Das heißt, auch wenn wir jetzt nicht gerade den großen Marathon in Berlin als Ziel haben, sondern sagen, na, ich möchte jetzt gerne in der Lage sein, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer zu joggen oder ich will einen Berg besteigen oder ich möchte so ein Mini-Triathlon machen oder was auch immer. Es gibt ja tolle Möglichkeiten heute, sich zu bewegen, die auch für jedermann erreichbar sind. Und ich sag mal, in diesem Nicht-Top-Sport-Segment ist Ernährung wirklich auch für uns Menschen einfach. Ne? Und deswegen ist es, wie gesagt, also es ist wichtig, sich damit zu befassen, was brauche ich, was braucht das Pferd, was ist im Nahrungsmittel enthalten. Ja. Und dann ist es wirklich eine ganz einfache Rechnung. Da ist auch überhaupt kein Hexenwerk drin. Da brauchen wir auch keine seltsamen Pülverchen oder geheimen Pillen oder sonstige Fluide, die dann noch gefüttert werden, sondern das ist wirklich ganz, ganz einfach. Und das ist der erste Schritt auch tatsächlich für, ich sag mal, für Gesundheit und Wohlbefinden. Ja. Und zwar jenseits jeglicher, ja, Endzeitpropheten. Wir haben sowohl im Humanbereich als auch im Pferdebereich natürlich auch eine Menge Endzeitpropheten, die wirklich, und ich habe es eben schon gesagt, mit Angst agieren, ne? Und da liest man oder hört man so Sätze, wenn man sein Pferd liebt, dann macht man dreimal im Jahr eine Tralala-Entgiftung, wo ich dann denke so, naja, aber die anderen, die es nicht machen, lieben ihre Pferde auch und wir brauchen es nicht. Also das ist so eine ganz, ganz perfide Masche, gerade Frauen in einer gewissen Altersgruppe auch zu beeinflussen. Und die sind natürlich, wir haben ja, machen wir uns alle, ich mach das. Ich habe auch eine emotionale Beziehung zu meinen Pferden. Da kann sich doch keiner von uns frei machen. Und man will das Beste für sein Pferd. Ja. Und deswegen sind wir auch so anfällig für so Endzeitpropheten. Ja, weil die versprechen uns eine einfache Lösung. Oder die versprechen uns auch, dass sie viel besser sind als alle anderen und überhaupt nur ihrs, das eins gewinnbaren ist und alle anderen auch. Entweder nur ihr Geld wollen oder ihre Pferde bewusst krank machen, das lesen wir auch schon mal, ne? Und dann kommen all diese klassischen Mythen, ne? Big Pharma liest man dann, ne? Die Industrie als Bösewicht. Das heißt, es werden Lager gebildet. Daran kann man das gut erkennen. Ja, das war halt irgendwo, ja, irgendwo eine Conny dann tief einatmet und ausatmet, seufzt und sagt, es ist mal wieder soweit.
Ja, mir ist das tatsächlich auch mal aufgefallen, dass ich habe früher auch von einer gewissen Marke manchmal so Zusätze gekauft und dann habe ich aber auch irgendwann mal so bei denen mich ein bisschen reingelesen und dann stand da auch irgendwie von wegen, also jetzt nicht so formuliert, aber so sinngemäß quasi, ja, alle anderen machen es ja falsch. Wir sind die Einzigen so ungefähr, die ne, hier auf das Wohl des Pferdes achten und nur natürliche Zutaten, bla bla bla. Habe ich dann auch dachte so, weiß ich nicht, also Leute, die irgendwie andere Produkte, Firmen, whatever, abwerten müssen, um sich selber aufzuwerten, finde ich auch einfach vom Marketing her nicht so
Nicht so
nett.
gelungen, ne?
Das
Ja.
ist, allein das
Ja.
sollte einem dann schon so ein bisschen
Ja.
aufhorchen lassen, sagen
Und
wir mal so.
genau, und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja wirklich viel Kontakt in die Industrie und auch gute Kontakte und ich kenne keinen einzigen, der morgens aufsteht und sagt, ah, heute mache ich die Pferde krank. Ja, sondern die wollen alle eigentlich ein gutes Produkt und die wollen auch alle ja, eine vernünftige Arbeit machen.
Ja, das glaube ich. Sonst wären sie da ja wahrscheinlich in der Branche auch nicht
Nee,
gelandet.
eben.
Jetzt haben wir das ja schon öfter angesprochen mit den Kräutern und dies und das und möglichst natürlich füttern. Du meinst ja auch so, ne, es gibt jedes Jahr irgendwie so einen neuen Hype. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses natürlich ist momentan auch wieder ein bisschen der Hype, wie es ja auch manchmal in der Menschenernährung so ist, ne, dass dann irgendwie es auf einmal heißt, man darf nur Rohkost essen oder so. Aber wenn wir jetzt eben eine Pferdebesitzerin haben, die sagt, sie möchte halt eben nur noch naturnah füttern, wo würdest du sagen, ist das gut? Wo ist das machbar? Wo stößt das aber vielleicht auch an Grenzen? Und wo wird dann vielleicht auch aus dem, ich sag mal, gut gemeint, ein gesundheitliches Risiko fürs Pferd?
Ja, das ist tatsächlich im Moment auch eine Bewegung des naturnahen Fütterns, die wir natürlich sehr genau monitoren, was da passiert. Und grundsätzlich ist die Idee ja schön, ne? Dass man so viel, also so naturnah, so viel aus der Natur direkt an Nährstoffen dem Pferd bereitstellt und so weiter und so fort. Das Problem ist, die Natur ist unerbittlich und in der Natur werden Pferde einfach nicht besonders alt. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also egal wo wildlebende Bestände sind, die werden nicht besonders alt. Ja, also da reichen die das 20. Lebensjahr nicht. In der Natur kriegen die auch jedes Jahr ein Fohlen. In der Natur hätten wir auch Hengste und keine Wallache. Und zwar viele davon. In der Natur hätten wir Beutegreifer. Damit fangen wir schon mal an. Und dann, was ist Natur? In was für einem Habitat würde ein Pferd leben, was in der Natur, also wie sähe ein naturnahes Habitat aus? Und de facto ist es so, dass in unserer Kulturlandschaft, wie wir sie heute haben, in Europa, von Natur jetzt nicht mehr so viel übrig ist, wie das noch war, als Wildpferde herumliefen. Viele unserer Rassen sind Waldpferde, aber eben auch nicht alle. Also die Natur eines, ich sag mal, eines iberischen Pferdes, ja, was eben auf, ja, ich sag mal, spanische Robustpferderassen zurückgeht und Araber und Berber natürlich, sieht natürlich völlig anders aus oder hat völlig anders ausgesehen. Das waren alles Pferde aus dem Hochland, also Hochlagenpferde, weil da genügend Futter zu finden war. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt natürlich Warmblutpferd angucken, da ist natürlich nichts Natürliches mehr dran. Das ist kein Tier, was es in der Natur so gegeben hat und ist auch nicht so überlebensfähig in dieser Form, ohne menschliches Zutun. Und damit, das müssen wir ganz genau spezifizieren, was stellen die Leute sich unter Natur vor. Ne? Und das nächste ist, wenn wir natürlich möchten, dass wir so viel Nährstoffe wie möglich aus unterschiedlichen Quellen dem Pferd zur Verfügung stellen, dann brauchen wir diese unterschiedlichen Quellen. Und zwar in Frischform. Das bedeutet, dass unsere Pferdehaltung sich stark verändern muss. Und da ist es halt nicht dazu, damit getan, dass man ein paar Kräuter kauft und ein paar getrocknete Hagebutten und dann ein paar Ölsaaten. Denn das ist zwar die Idee dahinter, ja, dass man sagt, okay, wir füttern halt Kräuter und vielleicht ein bisschen Obst und Gemüse und sowas, aber das ist ja alles im weitesten Sinne getrocknet. Ansonsten fangen wir an, eine Kultur anzulegen. Das heißt, wir müssten Futterpflanzen verändern und dafür brauchen wir Platz. Das bedeutet, um auch ein solches Habitat überhaupt herzustellen, brauchen wir sehr viel Platz. Und wir reden da über 2 bis 3 Hektar pro Pferd. Und dann können wir sagen, ja, das könnte eventuell naturnah werden jetzt hier. Und dann haben wir ein Pferd oder ein Tier, was in der Natur ja auch wandert, was eine relativ große Fläche auch, ich sag mal, bewirtschaften würde. Da reden wir über einen dreistelligen Quadratkilometer-Bereich, den Pferde da in der Gruppe dann bewirtschaften würden. Ja, das heißt, die wandern ja nicht, weil wir haben einen Zaun drumherum. Und das wird dann auch, das ist halt auch nicht so einfach. Also was ist naturnah? Der Zugang zu Ölsaaten, den haben die in der Natur gar nicht. Und die Ölsaaten, die wir jetzt hier zum Beispiel füttern, Das ist ja nichts gegen einzuwenden mit den Ölsaaten. Also überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ist alles fein. Aber die kommen aus Monokulturen. Das heißt, wir versuchen, und das ist eigentlich der absurde Teil des Ganzen, wir versuchen, naturnah zu füttern, indem wir Monokulturen füttern. Also wir haben dann Gras vielleicht und vielleicht auch Kräuter eingesät und so weiter. Das ist alles schön. Und dann fangen die Leute an, eben mit getrockneten Kräutern zu arbeiten. Mit hochprozessierten Futtermitteln, die vermeintlich gesünder sind. Ja, das beginnt ja auch bei den Mineralfuttern dann mit den organisch gebundenen Komplexverbindungen. Diese organisch gebundenen Komplexverbindungen, die gibt es in der Natur in dieser Form nicht. Die kommen alle aus China.
Okay.
Das heißt, sie sind eingemischt in Produkte, die kommen aus China, das sind feinweiße Pulver. Und in Europa werden die auch produziert, aber in geringerer Menge. Ja, das heißt, wir haben da einfach einen internationalen Handel. Dann füttern wir Kräuter, die kommen aus Monokulturen, ganz häufig aus, ja, nicht gerade aus Deutschland oder Frankreich. Ne, sie kommen aus Marokko zum Beispiel. Und also da haben wir große Anbaugebiete für sowas. Teilweise kommen die aus Indien, aus China. Also da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber wenn wir uns halt vorstellen, dass da irgendwas ja mit unserer verqueren Idee von Natur in Einklang zu bringen ist, dem ist halt nicht so. Naturnah würde jetzt in unserem Bereich bedeuten, dass wir unsere Haltung neu denken müssen, dass wir Pferdehaltung generell etwas wilder gestalten. Das birgt natürlich Verletzungsrisiken natürlich und das ist auch alles nicht unbedingt erlaubt in unseren Ländern. Das kommt ja als nächstes dazu, dass ich hier in Deutschland zum Beispiel nicht einfach die Pferde in den Wald stellen kann. Das ist verboten. Also das haben wir ein Landes- und Bundeswaldgesetz. Ja, man kann nicht einfach ein Stück Wald einzäunen und sagen, hier Pferde, ihr wohnt jetzt im Wald, viel Spaß. Ja. Also grundsätzlich ist die Idee der naturnahen Fütterung nicht falsch. Ne? Aber wir müssen eben ganz genau gucken, ob wir wirklich die richtige Idee von Natur haben oder ob man halt einem Ideal hinterhereifert, was ist tatsächlich hier bei uns, ich sag mal, in Europa in dieser Form nicht so geben kann. Und wie gesagt, in dem Moment, wo ich die Pferde auch wirklich in die Natur stelle und sie quasi sich selbst überlasse, was Ernährung angeht, bedeutet das nicht, dass die leistungsbereit bleiben. Die überleben dann. Ja, Natur ist ausgelegt auf Überleben und Fortpflanzung und nicht auf Leistung. Und natürlich, und das ist auch bei uns so, versucht man die Pferde und versuche auch ich meine Pferde in einem Umfeld zu halten, was wirklich einem Abbild der Natur entsprechen könnte. Ja. Trotzdem haben die einen Unterstand, trotzdem kriegen die Mineralfutter, weil das der Boden nicht hergibt. Trotzdem brauchen die Heu im Winter. Und Kräuter sind eine schöne Sache, aber je nachdem, wie viel Fläche man hat, muss man eben auch sehr viel Aufwand für sowas betreiben. Oder wie gesagt, man kauft sie trocken, dann ist es eine Monokultur. Aus einem Monokulturanbau, wo auch andere Pestizide mit zum Einsatz kamen, was eben keine bunte Blumenwiese war. Ja. Sondern da wuchs da halt nur das, Hektar über Hektar.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal gut, sich das ins Bewusstsein zu rufen, ne? Was du sagst, dass das, was wir uns unter Natur vorstellen, oft gar nicht dem entspricht. Und dann ist es ja eigentlich schon fast natürlicher, das Heu von nebenan zu füttern, statt irgendwelche aus China eingeflogenen Kräuter, ne?
Definitiv. Oder Heu aus anderen Ländern zu importieren, wenn ich's vermeiden kann. Ja. Ich würde immer so Natur, also naturnah bedeutet für mich auch lokal im Zweifelsfall. Ja. Lokal.
Ja, genau. Du hattest jetzt das eben gerade nochmal angesprochen, da würde ich auch gerne noch mit drauf eingehen, weil das ist auch so eine Sache, das begegnet mir auch immer wieder, dass mir die Leute irgendwie erzählen, sie kaufen jetzt nur noch das Mineralfutter XY und nicht mehr das Mineralfutter Z,
Z.
weil, genau, weil das eine ist ja anorganisch und das wäre ja schlecht und das andere, das sind ja nur organische Mineralien und das könne ein Pferd ja viel besser aufnehmen. Was ist denn dein Take dazu?
Nonsens ist das. Also es gibt tatsächlich einzelne Substanzen, diese organischen Komplexverbindungen, die besser aufgenommen werden, was aber nicht heißt, dass das besser ist. De facto gibt es die ja, wie gesagt, in der wachsenden Pflanze kaum. Und die Pflanze hat ein bisschen organisch gebundene Komplexverbindungen, aber das meiste an Mineralien in jeglicher Form liegt im Zwischenzellraum und im Zellraum gelöst in anorganischer Form vor. Und das ist also der größte Teil davon. Und das ist so ein Hype, weil die Leute glauben, organisch, organic, ja, das britische oder der amerikanische Ausdruck für Bio. Und die Leute haben sich da auch vor den Karren spannen lassen. Auch die Hersteller haben sich vor den Karren des Marketing spannen lassen und der Nachfrage der Besitzer. De facto ist es aber so, dass es wirklich nur einzelne Substanzen sind, die besser resorbiert werden. Und wir schon bei zwei Substanzen mittlerweile aus der Wissenschaft her zumindest ein Fragezeichen dran machen, ob das wirklich so toll ist. Denn der Körper nimmt die zwar gut auf, nimmt sie sehr gut auf, und die kommen nicht wieder raus. Bei den
Okay.
anorganischen Komplexverbindungen, die sind leichter wieder auszuscheiden. Der Körper tut das, weil er auch darauf adaptiert ist. Werden über Niere und Kot wieder ausgeschieden, wenn das Pferd zu viel hat oder gar nicht erst resorbiert. Und bei den Aminosäuren gebundenen, das heißt, sie sind ja dann an irgendeiner Form von Aminosäurenkomplex angebappt, erkennt der Körper die Aminosäure, aber nicht den Mineralstoff da dran. Und dann verbaut der Körper diese Komplexverbindung im Endeffekt in Gewebe. Und dann haben wir eine verschobene Anwesenheit von Spurenelementen hauptsächlich in Gewebe. Und das konnte man schon nachweisen, dass sich das da anreichert. Und das ist nicht gut, dass sich das anreichert. Im Zahnfleisch, in der Plazenta, im Kronrand, also Kronsaumgewebe, wo wir dann auch schon Fragen stellen müssen, okay, was passiert denn da, wenn das Pferd das jetzt ein paar Jahre gekriegt hat? Und das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das ist nicht ungefährlich. Während wir sehr viel über die anorganischen wissen, ja, wir wissen auch, dass die Aufnahme begrenzt ist. Aber trotzdem hat das einen Grund, warum die Aufnahme begrenzt ist. Ja, der Körper reguliert das. Und das kann er halt bei den organischen Komplexverbindungen nicht mehr. Und natürlich, ich verstehe auch dieses initiative Frohlocken, wenn man jetzt so eine Forschung macht und sagt, wow, das wird aber toll aufgenommen, mega. Ja, das haben wir ja voll toll im Blut und überall anders. Aber dann als nächstes Learning, was einfach auch aus Forschung der letzten 70 Jahre entstanden ist, wenn etwas deutlich besser resorbiert wird, müssen wir wissenschaftlich die Frage stellen, warum kommt das nicht wieder raus? Ist das wirklich so gut? Wenn das so in der Menge plötzlich im System zirkuliert und wenn das plötzlich nicht mehr im Blut ist, wo ist es denn dann hin? Weil rausgekommen ist es ja nicht. Das Pferd hat es nicht ausgeschieden durch Urin oder Kot. Im Blut haben wir es auch nicht mehr. Wo ist das? Ja, weil der tatsächliche Bedarf eines Gewebes, der steigt ja nicht mit dem Angebot. Der Bedarf des Gewebes ist immer gleich oder in einem gewissen Range. Und wenn plötzlich aber diese Nährstoffe über den Bedarf gefüttert werden und sie sind dann trotzdem im System, wir müssen die Frage zulassen, wo ist der Kram? Ja, wo schlägt er sich nieder? Ist das ungefährlich? Ist das ein Problem? Ja, verändern sich die Pferde und tatsächlich, und die Fragen werden lauter. Und wissenschaftlich selber sind manche dieser Substanzen auch überhaupt gar nicht untersucht. Es gibt zwar eine Unbedenklichkeitserklärung, sie sind zugelassen, aber trotzdem müssen wir eben die Frage stellen, ne, wo ist das? Warum kommt das nicht raus? Das ist übrigens eins meiner Hauptthemen im Moment, mit denen ich mich am meisten befassen muss, weil es einfach auch seltsame Erkrankungen gibt jetzt seit ein paar Jahren, die immer auffälliger werden. Das sind Erkrankungen im Bewegungsapparat, das sind Erkrankungen im Organbereich, die jetzt verstärkt auftreten, wo wir eben auch fragen müssen, haben wir die vorher noch nicht gesehen? In der Veterinär, also waren die Veterinäre da noch nicht so sensibilisiert für oder sind die jetzt häufiger geworden? Und dann die Frage auch, warum. Und da laufen tatsächlich Untersuchungen auch zu, dass man guckt, okay, wiederum auf die Frage zurückzukommen, wo geht das Zeug hin, wenn das Pferd es nicht ausscheidet?
Ja, total spannend, weil das ist wieder so dieses, man muss sich halt informieren. Also nur weil da irgendwie draufsteht, das ist organisch und der Hersteller schreibt dazu, das ist besser als anorganisch, so, wo ich mir denke, das ist wieder dieses Thema, ne? Die Leute müssen sich informieren, weil wenn du es selber nicht weißt, musst du halt alles glauben. Und wenn die Werbung dann sagt, ja, organisch ist immer besser, weil, ne, diese Schritt zurück von organisch ist ja natürlich, ne, passt ja auch wieder zu diesem naturnah Füttern-Trend, dass das de facto halt gar nicht so ist, hört man ja aus dem Marketing oder so, sag ich mal, dann auch nicht raus. Und ich meine, ist ja klar, dass die Leute natürlich auch ihr Produkt ja auch bewerben wollen. Also ist ja logisch, ich bewerbe ja meine Dienstleistungen auch, darf ich ja auch, aber man muss dann halt eben mal gucken, passt es dazu, ne? Genau. Ja, cool. Dann haben wir da doch schon mal auf jeden Fall wieder ein wichtiges Learning für alle, die das sich jetzt anhören, auf jeden Fall mitgenommen. Was ich auch noch spannend fände, weil wir das jetzt auch immer mehr ja generell merken mit dem Klimawandel, mit den Jahreszeiten, die Witterung, es wird ja irgendwie alles extremer. Und was würdest du sagen, was spielen diese Aspekte für eine Rolle in der Fütterung? Also jetzt abgesehen logischerweise von der Weidesaison, ne? Ich sage jetzt mal klassisch, im Winter kriegen sie Heu, im Sommer kriegen sie Gras, sofern sie es halt dürfen. Aber worauf sollte man vielleicht jahreszeitentechnisch, sage ich mal, jetzt noch achten? Und was meinst du, wo geht vielleicht auch die Reise so in den nächsten Jahrzehnten hin?
Ja, der Klimawandel, wir können ihn nicht wegignorieren, ne? Ist halt da. Wir werden Starkregenereignisse sehen, genauso wie Langregenereignisse, genauso wie Dürreereignisse und Feuer. Je nachdem, wo wir wohnen, wird also die Trockenheit durchaus problematischer werden. Wir werden uns einfach viel, viel mehr mit, ich sag mal, eher nachhaltigeren Konzepten befassen müssen, auch was unsere Weidegestaltung angeht. Wir müssen überlegen, ob wir beschatten können. Wir müssen überlegen, ob wir Oberflächenwasser besser leiten können, dass es nicht wegfließt, dass es bleibt. Ich meine, wir haben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte angefangen, Gräben zu ziehen, um Flächen trocken zu legen. Ja, das ist jetzt ein Problem, ja? Weil wir müssen sehen, dass diese Flächen offen bleiben, dass das Wasser versickern kann, dass es nicht abgeleitet wird. Es sei denn, wir haben ein Starkregenereignis, dann muss es abgeleitet werden. Man sieht das Problem kommen, oder? Beide Extreme sind da. Wir müssen also das Wasser konservieren. Im Zweifelsfall müssen wir aber auch schauen, dass es schnell wegkommt. Egal, in welche Richtung wir drehen. Wir brauchen einfach mehr Konzepte. Wie gesagt, von Beschattung, von Oberflächen, Wasserleitung, von Umgang mit Starkregenereignissen, was Bachläufe etc. angeht, aber auch was Hanglagen angeht. Wir müssen die Grasnarben beschützen um jeden Preis. Die darf nicht offen liegen. In dem Moment, wo ich auf einer Wiese stehe und ich kann den Boden sehen, habe ich ein Problem. Weil dann erhitzt sich der Boden, wenn das heiß wird, deutlich stärker und wir haben eine komplette Durchtrocknung der oberen 20 Zentimeter und dann lebt da auch nichts mehr. Da kommt da auch nichts mehr. Nicht so schnell. Das, was da kommt, ist dann nicht unbedingt gesund. Das heißt, so völlig abgenagte, überwaldete Flächen, wo die Pferde das Gras mit Wurzel rausreißen, etc. Das muss eigentlich das muss ein Ende finden. Weil in dem Moment, wo die Grasnarbe offen ist, dann kommt es zu Starkregenereignissen, dann schwimmt uns der ganze Rotz weg. Das heißt, dann haben wir Riesenprobleme mit Erosion. Erosion ist eh ein Thema. Ein großes Thema tatsächlich. Also, wie gehen wir darauf um? Wir müssen unsere Haltung so vorbereiten, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Also was ist, wenn das wirklich 35, 40 Grad warm wird oder wärmer? Können wir die Pferde schützen? Haben wir genügend Beschattung? Wie müssen unsere Ställe aussehen? Sind Stallsysteme, die aus Siebdruckplatten schwarz gebaut sind, also aus schwarzen Siebdruckplatten, ne? Nicht aus keine Schwarzbauten, sind die dann überhaupt, das ist ein Backofen, da können wir keine Pferde reinstellen. Das geht nicht. Haben wir vernünftig Wasserquellen? Ja, die eben auch solchen großen Hitzeereignissen statthalten, haben wir gemauerte Ställe, die kühler bleiben. Was ist mit den Flächen, wo die Pferde dann draufgehen? Wie verändern sich diese Flächen durch die Hitze? Was haben wir für, ich sag mal, hitze- und trockenheitsresistente Pflanzen eher? Welche Bäume werden uns eingehen? Ja, da müssen wir jetzt überlegen, welche Bäume werden das überleben und welche nicht. Ja, brauchen wir also auch andere Bepflanzungen langfristig jetzt. Und natürlich das andere Extrem, was passiert, wenn es nicht regnet, also wenn es nicht aufhört zu regnen? Welche Alternativen haben wir zu Heu? Können wir Heulage draus machen? Können wir das Heu belüften eventuell? Weil es ist einfach kein Dauerkonzept, Heu immer bedampfen zu wollen. Es ist viel zu teuer. Und wir müssen im Vorfeld halt überlegen, was können wir denn da machen, ja, wenn das nicht aufhört zu regnen, wie in den letzten Jahren hatten wir ja ein paar Regenjahre dabei. Und auch was macht dieses ganze Wasser mit unseren Flächen? Ja, da haben wir auch große Probleme gesehen, einfach, dass die Flächen so tiefendurchweicht waren, auch für Winterflächen, dass man die Pferde da eigentlich guten Gewissens nicht draufstellen konnte. Also bedeutet, wir müssen auch, und das ist auch etwas, was wir im Betrieb, also für die Betriebsberatung immer wieder aufhören. Wir müssen natürlich auch beginnen, auch den Gesetzgeber darauf hinzuweisen, dass die Bauverordnungen gerade für Pferdeställe nicht den aktuellen Gegebenheiten mehr entsprechen, dass wir da mehr Raum brauchen, um Flächen zu befestigen, um sie zu schützen. Die müssen ja weiter wasserdurchlässig sein. Aber sie müssen so trittfest sein, dass sie eben trittfest bleiben, wenn es mal 6 Monate, 8 Monate regnet. Und das sind alles so Sachen, wo wir einfach sehr im Umbruch sind. Und ich glaube, dass wir vor allem offen sein müssen für diese Konzepte und sie nicht wegignorieren. Und einfach zu sagen, nee, aber das früher hat es auch schon so Wetter gegeben. Ja, natürlich hat es früher auch schon so Wetter gegeben.
Aber Wetter ist nicht Klima.
Ja, und nicht so schnell hintereinander, genau. Also früher gab es mal so einen Winter und mal so einen Sommer, aber nicht ständig. Und jetzt haben wir im Endeffekt einen ganz wilden Wechsel hin und her. Und das ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr. Das heißt, wir werden auch andere Futterpflanzen brauchen. Ja, und Luzerne alleine ist da auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn es um Trockengewächse geht, sondern wir brauchen auch noch andere. Und andere Ideen, einfach Raufutterquellen darzustellen, wie das in anderen Ländern gemacht wird. Ich weiß nicht, warum die Deutschen sich so schwer tun, über Grenzen hinweg zu gucken. und ganz wertfrei zu gucken, was machen die denn in Spanien? Was passiert denn in Asien? Was machen die Amerikaner? Was passiert in Mexiko? Ja, da gibt es ja überall Pferde. Was machen die Brasilianer mit teilweise extrem hohen Luftfeuchtigkeiten? Die Asiaten haben das auch. Oder was passiert denn da? Ja, und warum machen die das so, wie die das machen? Was ist die historische Bewandtnis davon? Die haben alle Klimawandel, ja, nicht nur wir. Gibt's überall. Und wie gehen die damit um? Und ich reise ja sehr viel international, um genau mir diese Sachen anzugucken und fahre sehr viel ins Ländliche und unterhalte mich mit Leuten. Wirklich extrem viel, genau um herauszufinden, warum ist das so? Und wir haben schon tolle Ideen, auch tolle Konzepte. Wir haben jetzt dieses Jahr so ein paar Landwirte, die mal Testsaaten gemacht haben mit Dingen, beziehungsweise auch Erntesachen ausprobiert haben, die jetzt zum Beispiel in Südspanien durchaus gemacht werden. Ja, und da bin ich sehr gespannt, weil da erwarten wir eigentlich jetzt wöchentlich die Analysen davon. Das wird ganz interessant, ne, auch für uns sein.
Magst du da mal, wenn du es darfst, verraten, was da so an Pflanzen sind?
Ja, wir haben Getreidearten, ne, mit denen wir oder mit denen die da experimentieren, die eine Form von Weichstroh haben. Wir kennen ja alle den Grünhafer, sowas in der Art, nur ein bisschen später und vor allem auch andere Sorten und andere Spezies vor allem. Ne. Wir gucken allerdings auch auf schilfartige Gräser. Ja, das heißt Formen von Schilfgräsern, die wir anschauen als Nahrungsquelle. Wir gucken im Moment auch die Maissilage noch mal sehr genau an, Ganzpflanzensilage für Pferde ist nicht so mein Favorit, aber wir dürfen es halt nicht wegignorieren. Dann gibt es verschiedene, also einzelne Bambusarten. Also Bambus ist an sich giftig für Pferde, aber es gibt einzelne Arten, es geht. Das haben wir in Teilen Asiens gesehen. Das war ganz interessant, sich das zumindest mal anzugucken. Ja, und dann haben wir natürlich auch Pflanzen jetzt aus warmen Ländern, Hirse. Ja, Hirse, Grünhirse, Hirse selber, also Hirse roh darf nicht verfüttert werden, aber so die Grünhirse. Es gibt verschiedene Reissorten, die tatsächlich auch rauffutterbasiert sein könnten. Wobei Reisstroh, also wie es zur Reisproduktion angemacht, nicht für Pferde geeignet ist. Ja, und da gibt es einiges. Ja. Auch die Nutzung, was ist mit der Nutzung von Rapspflanzen, die ja doch genetisch sehr modifiziert wurden. Auch das ist zur Fütterung jetzt nicht unbedingt geeignet, aber im nächsten Step müssen wir halt auch überlegen, was wird unser Einstreu in den nächsten 30 Jahren sein. Ja, gucken wir da auch in diese Rapsgeschichten nochmal rein. Also es bewegt sich im Moment sehr, sehr viel. Und ich bin da auch wirklich extrem offen. Ich sage zu nichts erstmal nein. Ich muss immer einmal erstmal gucken, was ist es, wie benimmt sich das, Analytik brauchen wir, wie wächst das, was braucht das für Bodenverhältnisse, wie viel Niederschlag, wie viel Stickstoff und so weiter und so fort. Wie lässt das den Boden zurück? Ja.
Ja, aber total spannend, weil ich sag mal, sind jetzt so Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe, aber logisch, in Asien wächst kein deutsches Weidelgras, ne? Aber
Doch
Pferde
auch, doch,
gibt's.
die haben auch Deutschland, es gibt auch Weidelgras in Asien. Also tatsächlich, weil also Weidelgräser gibt es weltweit,
Ja, aber ich
aber
meine halt nicht das
naja,
Deutsche, ne? Nicht hier
genau.
dieses, was wir hier.
Ja, genau.
Aber wie du schon sagst, ne? Die Pflanzen sind ja alleine vom
Mhm.
Boden her immer
Ja,
irgendwie dann anders, ne? Also
genau,
du hast ja
ja.
nie die komplett gleiche
Ja.
Flora. Von daher, das finde ich auf jeden Fall auch schon spannend, weil, wie du ja schon sagst, da gibt es ja auch überall Pferde. Die leben ja auch
Ja.
alle,
Genau, das
ne?
sind natürlich auch andere Pferde, das darf man nicht vergessen,
Ja,
ne?
natürlich.
Und man kann sicherlich jetzt kein Warmblutpferd in der Mongolei aussetzen und erwarten, dass das den ersten Winter überlebt,
Das
ne?
ist richtig, ja.
Also,
Das stimmt. Außer man kauft halt Pülverchen XY.
selbst dann nicht, selbst dann nicht. Dafür wird es viel zu kalt in der Mongolei im Winter, das möchte man nicht. Also,
Ja, das stimmt. Genau. Ja, wenn wir jetzt schon hier in den aktuellen und ja weiter voranschreitenden Entwicklungen, Veränderungen sind, Stichwort Klimawandel, sowas finde ich ja total spannend. Was ja aber auch noch dazu kommt, das merke ich auch selber natürlich, einfach auch das Thema Geld. Also alleine mein Grundfutter, was mein Pferd bekommt, das hat in den letzten Jahren so oft eine Preissteigerung mitgemacht, dass ich jetzt, glaube ich, irgendwie 10 € mehr pro Sack bezahle mittlerweile. Also ich zahle das gerne, weil das ist ein gutes Futter und er frisst es gut und passt zur Ration und ne, alles gut, aber ist schon krass. Und deswegen, weil ja viele Leute auch, also nicht nur das Futter, also die Futterkosten steigen, alles steigt ja durch die Inflation. Die GOT, ne, haben wir alle mitbekommen. Es ist ja nun als Pferdebesitzerin auch nicht mehr so leicht, da mit einem schmalen Taler, sag ich mal, voranzukommen. Von daher, wo kann man denn in der Fütterung wirklich auch guten Gewissens sparen? Hast du da vielleicht so ein bisschen irgendwie den einen oder anderen Tipp? Und wo sollte man es aber auch auf gar keinen Fall tun? Also, weil ich ja, wie gesagt, auch gerne mal solche Sachen sehe wie, ne, dann wird halt trotzdem immer noch Pulverchen XY gekauft und gefüttert, aber dann vielleicht irgendwelche anderen wichtigen Dinge nicht. Also, was hast du da für Tipps?
Ja, also grundsätzlich hilft es natürlich, eine Rationsberechnung zu machen, weil dann sieht man, was man alles sparen kann. Dann hilft es natürlich, so lokal wie möglich Dinge zu kaufen. Die Frage ist immer, brauche ich wirklich dieses Hochglanz-Mischprodukt, was von der anderen Seite der Nation kommt oder aus dem Ausland? Oder kann ich lokal Hafer kaufen? Ja, damit fangen wir schon mal an. Die Frage ist, wie viel Kraftfutter brauche ich überhaupt bei meinem Pferd? Auch beim Heu, wenn ich doch kann, kaufe ich lokal. Natürlich, wenn lokal einfach nicht genügend produziert wurde, dann kann es schon mal sein, dass das was teurer werden muss. Ich würde nicht an der Qualität sparen von Raufutter. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich denke, in dem Moment, wo man was von minderer Qualität kauft, obwohl man was hätte Besseres kaufen können, zahlt man hinten raus doppelt. Weil dann kriegt das Pferd Asthma, dann hustet das, dann muss ich einen Bedampfer kaufen, dann muss ich das Pferd inhalieren lassen, das braucht Medikamente etc. Ja. Das bedeutet, gerade was Atemwegserkrankungen angeht, da würde ich niemals an der Qualität sparen. Und wenn ich natürlich ein schlechtes Erntejahr habe und das Heu ist mäh, aber noch verfütterbar, dann muss ich eben auch in Zeit investieren, zu schauen, dass dieses Heu bearbeitet wird, dass das entstaubt wird nochmal, dass es auch angefeuchtet wird, von mir aus halt bedampft wird oder benebelt oder was auch immer. Das kostet Zeit. Zeit ist auch Geld. Und tatsächlich würde ich da erstmal mit beginnen. Ist das mit der Frage, brauche ich das wirklich, was ich da füttere, oder ist das extra Shishi? Ja, und wenn ich sowieso eher klamm bin, was die Finanzen angeht, dann würde ich darauf achten, A, dass das Pferd vernünftig gehalten wird, in einer ruhigen Herde, ja, die auch gut zusammengesetzt ist, einen Top-Raufutter kriegt. Dann sind wir schon mal ganz weit vorne, also keine Verletzung und kein Asthma, da sind wir schon ganz, ganz weit. Das ist
Spart
nicht
man
so,
auch viel Tierarztkosten.
ja, dass es nicht so fett wird, weil so eine Hufrehe kostet auch 10.000 Euro. Ja, das darf man nicht vergessen. Immer dann, wenn ich zu dicke Pferde sehe, heißt es, da ist Futter verschwendet worden. Ja, muss man ganz ehrlich
Stimmt,
auch so
ja.
sagen.
Das
Das wurde
stimmt.
zu viel gefüttert und das Pferd hat einfach zu viel. Wenn die ganze Herde fett ist, dann muss man auch überlegen, ob man Teil der Wiese einfach sperrt und sagt, ich mache da erstmal Heu von. Ja, und lass sie nicht alles abfressen. Ja, und das heißt, das sind so Sachen, wo ich definitiv dran sparen würde. Gutes Mineralfutter muss nicht teuer sein. Das muss halt passen zu dem, was ich mache, also was ich da fütter. Ne? Also das teuerste Produkt ist nicht das Beste. Das teuerste ist meistens das mit dem richtig guten Marketing. Und es gibt in der Regel Substitute. Ja, die sind ungefähr so zusammengesetzt und deutlich günstiger. Und wenn ich wirklich klamm bei Kasse bin, würde ich danach Ausschau halten. Ne?
Ja.
Und damit würde ich beginnen. Und dann eben auch die Frage, wenn es richtig, richtig klamm wird, kann ich mir einen Zweitreiter vorstellen auf dem Pferd, der mich finanziell auch entlastet. Das ist ja etwas, was wir einfach auch ehrlich sagen müssen, dass wir in einer Zeit leben, wo es finanziell nochmal schwieriger wird und dass man diese Konzepte der zwei Besitzer oder Reiter-Reitbeteiligung, dass man sowas durchaus mal im Auge oder stärker in Betracht ziehen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und was du halt auch nochmal gesagt hast mit der Haltung, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass halt eben die Leute, es ist ja irgendwo auch einfacher, ne? Wenn ich jetzt halt gucke, ich kaufe noch diesen Zusatz und jenen Zusatz, weil das angeblich, ne, verspricht hier, dann ist das Pferd mit allem versorgt, bla bla bla. Das ist natürlich auch einfacher, als sich einzugestehen, okay, die Haltung, die ich aktuell habe für mein Pferd, die passt eigentlich nicht. Ich müsste es eigentlich umstellen, ich muss mich nochmal auf die Suche begeben, tralala. Also, ne, da hängt ja auch viel dran, das kann ich auch verstehen. Aber ich musste zum Beispiel auch gerade an jemanden denken aus meinem Kundenkreis, wo ich auch denke, die Haltung da ist sehr günstig, aber halt auch nicht gut. Und wo ich mir dann denke, ja, also muss man sich halt auch nicht wundern, dass das Pferd immer wieder dick und krank und am besten alles gleichzeitig ist und lahmt und so, so und so, wo ich mir denke, ja. Dann wäre es vielleicht sinnvoller zu sagen, okay, wenn es ein paar Orte weiter einen Stall gibt, wo ich halt 200 Euro mehr bezahle im Monat, wo das, ne, Heu aber einfach besser ist, wo vielleicht auch die Herdenzusammensetzung besser ist, weil einfach mehr darauf geachtet wird. Ne? Auch hier wieder, teuer ist nicht immer gut, gibt auch ganz tolle Haltungen, wo die Leute nicht viel Geld für nehmen, weil sie einfach sagen, ich mache das hobbymäßig, ich habe zwei eigene Pferde und nehme halt noch zwei Einsteller, damit, ne, ich halt alleine ausreiten gehen kann. Und immer noch genug Pferde am Hof sind, sowas gibt es ja auch. Also auch hier ist ja nicht der Stall für 1000 Euro im Monat, ist ja nicht dann unbedingt der beste. Aber es gibt halt eben solche, ne, wo du irgendwie die Pferde für 100 Euro irgendwo zwischen drei Kühen hast, aber dementsprechend sieht dann halt auch das Futter aus, so, ne? Und dann denke ich mir auch mal, ist vielleicht sinnvoller da zu schauen, ein bisschen mehr in die Haltung zu investieren und dann aber vielleicht auch an allem anderen wiederum sparen zu können. Weil, wie du ja gerade auch gesagt hast, so eine Hufrehe ist teuer.
Das stimmt.
Jetzt haben wir ganz viel in die Zukunft geschaut. Wenn wir nochmal zurückgucken, so die letzten 20 Jahre Pferdefütterung, du bist da ja schon selber ja auch viel in der Forschung gewesen und hast ja auch vieles mitbekommen, wo sich jetzt ja der Otto-Normalpferdebesitzer, sag ich mal, nicht so mit beschäftigt hat. Aber was würdest du sagen, welche Trends, Tipps, vielleicht ja auch Forschungsergebnisse waren besonders hilfreich und was hat sich aber auch als Nonsens rausgestellt?
Ja, also das kann man gar nicht so, es hat so viel Forschung gegeben in den letzten 20 Jahren, das kann man gar nicht runterbrechen. Es ist sicherlich interessant, was aktuell passiert im Rahmen der Forschung rund um die Fettsäuren. Das ist ein interessantes Forschungsfeld. Es wird sehr, sehr interessant geforscht am also nicht am Mikrobiom, sondern am sogenannten Metabolom. Das ist das, was die Mikroben tatsächlich produzieren.
Ah,
Das ist eine
okay.
Forschung, die ich unglaublich interessant finde. Dann gibt es neue Therapieansätze für Magenerkrankungen. Es gibt neue Therapieansätze für Sommerekzem. Und das sind alles Sachen, wo die Fütterung mit dranhängt. Ne? Das heißt, die Fütterung hängt da unmittelbar mit dran an diesen Forschungen. Und das wird also auch die Fütterung maßgeblich beeinflussen, je nach Ergebnis. Ne? Entweder ist Nonsens oder halt auch nicht. Und so hat sich das im Endeffekt in den letzten 20 Jahren eigentlich bei allen Dingen gezeigt, ne? Dass man sagen kann, okay, das ist wirklich jetzt gewinnbringend, das hat was verändert, und das halt nicht. Aber man darf halt nie vergessen, Fütterung ist halt immer nur ein kleiner Teil in dem Ganzen. Man kann einfach viel nicht wegfüttern. Die Leute erwarten immer, dass man Sachen wegfüttern kann oder dass man Sachen dran füttern kann, also Muskeln dran füttern oder irgendwas zu füttern, damit das Pferd abnimmt. Und das sind alles Sachen, wo man immer auf die Bremse treten muss und sagen kann, ja, das hat Effekte auf die Ernährung, das ist auch gut so, ne? Pferdewissenschaft entwickelt sich stetig weiter. Aber trotzdem kann man das gar nicht so auf einen Trend oder Tipp runterbrechen, sondern wir sehen einfach interessante Forschung und die werden, wie auch immer sie auffallen, weil viele dieser Forschungen haben noch kein Ergebnis, egal wie das Ergebnis aussehen wird, positiv, negativ, grün, blau, gelb, was auch immer, können wir dann daraus versuchen, ob wir über die Ernährung diese Effekte unterstützen können. Ja, aber wir müssen eben auch vorsichtig sein, ob wir über die Ernährung, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Fütterung von Fettsäuren geht, ob wir jetzt durch, ich sag mal, Fütterungsnonsens die Effekte auch wieder zunichte machen. Ja. Und gerade im Magenbereich, das wissen wir jetzt, dass es da also seit 15 Jahren auch Substanzen gibt, die man für gegen Magenprobleme einsetzt, die sich jetzt nach einer Weile, wenn man es ganz biochemisch nochmal betrachtet, wahrscheinlich als gar nicht so toll zeigen. Ja, weswegen wir viele dieser Magenprodukte im Moment ganz genau beäugen. Ob die wirklich helfen oder ob die tatsächlich eigentlich dafür sorgen, dass die medikamentösen Therapien, die man vorher gemacht hat, gar nicht wirken konnten. Ja, und
Das ist natürlich schlecht.
das wäre sehr schlecht, ja. Aber da sind wir, ja, da gucken wir im Moment, da läuft auch Forschung, da gucken wir jetzt auf die Ergebnisse, aber das wird noch eine Weile dauern.
Ja, gut, Forschung passiert halt nicht über Nacht, ne?
Nein, es braucht Zeit und man braucht einfach auch so einen gewissen Gleichmut, wenn man sich mit Forschung befasst. Ja, da ist ja auch nichts in Stein gemeißelt und man muss immer gucken, wer tut da was genau und warum. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja.
Hast du denn abschließend, weil ich finde, wir haben jetzt auch über einige schwere Themen gesprochen, ne, wie Klimawandel und wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht unbedingt einfacher wird, aber hast du denn so vielleicht abschließend auch irgendwas, wo du den Hörerinnen vielleicht nochmal ein bisschen Hoffnung machen kannst? Gibt es da vielleicht konkret eine Forschung, die dir jetzt einfällt oder einfach so ein Abschlusswort?
Ach, grundsätzlich glaube ich, dass wir alles in allem einfach einen extrem hohen Standard haben, was Pferdehaltung angeht. Ich versuche immer, die Pferdebesitzerinnen zu motivieren, keine Angst zu haben und auch mal 5 Grad sein zu lassen und immer zu überprüfen, ist das wirklich so schlimm, wie das jetzt dargestellt wird, oder ist das eigentlich okay? Und ich versuche auch immer, Mut zu machen, mehr mit den Pferden zu machen, mehr zu reiten, sie mehr zu belasten, so was das körperlich möglich ist, und die Pferde nicht krank zu gucken. Ne? Weil wir haben eigentlich alles in allem einen sehr gesunden Pferdebestand in Deutschland. Und man sieht es ganz deutlich, egal was wir machen, Bewegung ist das A und O. Sowohl für Menschen als vor allem auch für Pferde. Das sind oder Forschungsergebnisse, die gibt es seit 70 Jahren. Immer wieder. Es wird immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass Bewegung das A und O bei Pferden ist. Sie müssen bewegt werden und da reicht auch ein Offenstall nicht aus. Und ich habe die Hoffnung, dass wir einfach jetzt auch ein Zeitalter erreicht haben, wo die Leute auch wieder Freude haben mit Bewegung mit Pferden draußen. Ja, dass sie sich auch wieder trauen, draußen zu reiten, viel zu reiten, auch mal wilde Sachen zu machen, auch Fehler zuzulassen und das nicht alles zu stark zu theoretisieren. Ja, weil Reiten ist einfach ein dynamischer Prozess oder auch die Arbeit mit Pferden ist ein dynamischer Prozess und dass der nicht zu, wie gesagt, zu verkopft wird, dass nur Probleme gesehen werden und dass wir auch wieder dahin finden, dass wir Reiter auch netter miteinander umgehen. Das fände ich toll. Das wäre großartig.
Ja, sehr schön. Das ist doch ein, finde ich, jetzt sehr runder Abschluss geworden. Das mag ich bei dir auch mal sehr gerne, dass man zwar komplexe Themen hat, aber danach immer noch denkt, ich krieg das hin und nicht, ach du Scheiße, ich kaufe mir einen Goldfisch.
Ja, ach, das kriegt man hin. Die wenigsten Sachen sind fatal, sagen wir mal so.
Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ein
Genau.
gutes Plädoyer, dass jetzt jeder hoffentlich gleich rausgeht und wenn er oder sie die Folge zu Ende gehört hat und sich auf sein Pferdchen schwingt. Sehr gut.
Genau.
Ich habe aber noch drei kleine Fragen für dich zum Abschluss, für jeden
Yay.
Gast, jede Gästin. Und zwar würde ich einfach mal starten. Welches ist dein liebstes Zitat zum Thema Pferde?
Oh, das kommt Oh, mein liebstes Zitat zum Thema Pferde. Oh, das habe ich tatsächlich neulich, also ich weiß nicht, ob es mein Lieblingszitat ist, aber ich habe es neulich einer Freundin gesagt, die auch sehr, sehr besorgt ist um ihr Pferd immer und die auch Fehler gemacht hat sicherlich, aber eben auch ganz viel richtig macht. Und eine Reitmeisterin hat vor vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt, ach Mädchen, es lebt doch noch. Und das fand ich ein unfassbar schönes Zitat tatsächlich, weil sie damals schon im Endeffekt impliziert hat, dass Fehler einfach passieren und
Ja.
solange kein wirklich großer körperlicher Schaden entstanden ist, kann man alles wieder richten. Man kann alles wieder richten. Ja. Ach Mädchen, es lebt doch noch.
Sehr schön, das finde ich gut. Die zweite Frage, wenn du ein Pferd oder vielleicht auch ein Equide wärst, welches wärst du?
Tatsächlich, ich meine, ich habe ja ein Maultier und ich glaube, wir sind uns einfach sehr ähnlich. Ich glaube, mein Maultier und ich, also wäre ich ein Tier, wäre ich ein Equide, wäre ich sehr wahrscheinlich ein Maultier. Und Maultiere sind unglaublich schlau. Also nicht, also ich will nicht sagen, dass ich unglaublich schlau bin.
Oh, ich glaube, das kann
Aber
man schon so sagen.
nein, sie sind vor allem sehr, sehr überlegt und ich finde einfach sehr viel von mir immer wieder in ihm. Und umgekehrt auch sehr viel von ihm immer wieder in mir. Und tatsächlich glaube ich, dass wir uns da sehr, sehr ähnlich sind. Also das passt schon.
Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum er bei dir gelandet ist,
Definitiv. Und wir haben unglaublich
ne?
viel Spaß zusammen. Also
Das ist schön.
er ist
So
wirklich ein
soll.
ganz lustiger Vogel.
So soll es ja auch sein. Und dann die letzte Frage, passend ja auch zu meinem Unternehmensnamen, Huf und Herz intakt. Was ist für dich Verbundenheit mit dem Pferd?
Oh, Verbundenheit mit dem Pferd. Tatsächlich ist für mich Verbundenheit mit dem Pferd, dort zur Ruhe zu kommen mit dem Pferd. Und ich brauche keine großen Gesten von meinen Pferden und messe das auch nicht daran. Und dadurch, dass ich sehr, sehr viel reite und auch fahre, meine Ponys werden ja gefahren, meine oder beziehungsweise das Maultier reite ich ja, ist für mich Verbundenheit, tatsächlich miteinander zu reisen. Und was ich ja auch sehr, sehr extensiv tue und auch sehr viel Zeit miteinander zu verbringen und ganz klar auch die Akzeptanz. Ich meine, ein Pferd oder auch ein Maultier wird uns ja nie als Pferd oder Maultier wahrnehmen. Wir werden immer ein komisches Ding bleiben, was eventuell kommunikationsfähig ist. Aber wenn diese Kommunikation dann auch stattfindet und zwar von beiden Seiten initiiert, dann sind wir da schon ganz, ganz weit vorne. Und das ist für mich Verbundenheit, tatsächlich miteinander Abenteuer zu haben, die auch gerne zu machen und auch jeden Tag zu sehen, dass meine Pferde gerne mit mir was machen. Freiwillig, mit Freude und Nachdruck. Und empört sind, und das ist, glaube ich, eines der schönsten Dinge, die ich jeden Tag habe. Sie sind empört, wenn ich ein anderes mitnehme. Und die randalieren dann auch. Also die finden
Okay.
das, wenn sie sich zurückgesetzt fühlen, wenn ich zu wenig mache mit einem, dann randaliert der Rest am Tor. Weswegen man mich häufig auch mit Handpferd reiten sieht, weil es nicht anders geht.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja.
Ja, aber das ist doch sehr schön. Ein sehr schöner Abschluss. Conny, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Vor allem, dass du es noch so zwischen deine ganzen Termine gequetscht hast, das Podcast-Interview. Denn ich weiß ja schon, du hast aktuell noch viele große Veranstaltungen und dann steht auch noch ein Umzug bevor. Von daher ganz lieben Dank.
Sehr
Hat sehr
gerne.
viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir verlinken alles Wichtige, wie man bei dir mit dir arbeiten kann, zum TWI, was man da zum Beispiel auch für Rationsberechnungskurse machen kann, wo ich jetzt hoffe, dass die Leute ganz viel Lust drauf bekommen haben, sich damit näher zu befassen. Das verlinken wir alles in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank dir und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss! Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!